Sorry für diese Scheiß-Saison, aber wir sind erstklassig. Das war Florian Kohfeldt nach dem Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Yannick, Werder bleibt, wie Kohfeldt richtig gesagt hat, in der Bundesliga. Ist das der unverdienteste Klassenerhalt aller Zeiten für dich?
Ich finde, das wird jetzt ein bisschen medial so dargestellt, aber so krass sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht, weil, gut, keine Frage, Hinspiel war Werder echt schwach und Heidenheim fand ich auch nicht gut, aber war besser. Aber jetzt im Rückspiel natürlich glückliche Führung nach 3 Minuten, dieses Eigentor da von Teuerkauf, Norm Teuerkauf. Aber eigentlich muss man sagen, dass Werder da von Beginn an besser war jetzt. Und deswegen auch, dann irgendwann fällt das 1-1 nach 85. Dann haben sie aber auch nichts mehr zugelassen, machen dann auch das 2-1 so. Und dann war es halt durch so. Ne? Und dann, ob dann auch das 2-2 fällt oder nicht, ist ja eigentlich egal.
Ja, ja, klar.
Und von daher ist es für mich jetzt nicht unverdient, außer halt, wenn man so die Saison betrachtet. Ne? Weil da, Nils, wissen wir, das war einfach, Werder war einfach wirklich grottenschlecht. Das kann man ja sagen, wie die teilweise aufgetreten sind.
Auch reden, in Heimspielen. Reden wir gleich auf jeden Fall drüber.
Ja,
Aber
das war echt,
ja. Ich kenne dich ja, ich meine, du bist 96-Fan, das heißt, verfolgst ja die zweite Liga auch. Findest du, dass Heidenheim es zumindest nach dieser Saison als Tabellendritter der zweiten Liga verdient hätte, in der Bundesliga zu spielen nächstes Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Also die haben wirklich finanziell bescheidenere Mittel so. Haben sich gepusht, haben alles gegeben, auch mit Frank Schmidt, so Wahnsinnskontinuität, die da haben. Und von, also aus meiner Sicht hätten sie es absolut verdient, weil Werder sprechen wir natürlich gleich nochmal drüber, aber was die für eine Saison gespielt haben, war natürlich echt gar nichts so. Ne? Und Heidenheim, ja, haben einfach alles gegeben, haben gegen den HSV noch gewonnen, letzter Minute 2-1, wie gesagt, obwohl sie diese bescheideneren Mittel haben, sag ich mal. Und deswegen, klar, TV-Gelder und so sind wichtig und Spannung erzeugt es auch nochmal, wenn du diese Relegation hast.
Aber Relegation abschaffen.
Bin ich dafür, ja. Also aus sportlichen Gründen, wie gesagt, Heidenheim spielt eine geile Saison so. Und dann so zu scheitern, auch mit 2 Unentschieden am Ende, ey, das ist schon sehr, 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 sehr bitter, ne?
Ja.
Muss man nicht drüber reden.
Ja, ich dachte, vielleicht wäre so ein Play-Off-Modell, wie es in England beispielsweise auch gemacht wird, ganz interessant. Da hätten dann noch mehr Teams in der zweiten Liga die Möglichkeit aufzusteigen. Gut, würde natürlich auch die TV-Gelder wieder einmal in die Kassen spülen.
Brauchst du alles eigentlich nicht. Also aus sportlichen Gründen, wenn ich jetzt da dieses ganze TV-Gelder und alles wegnehme, dann die ersten 3 steigen auf in der zweiten Liga, die letzten 3 steigen ab aus der ersten Liga und gut ist. Okay. Hast du dieses Jahr auch gesehen. Ist völlig, wäre völlig in Ordnung gewesen.
Ja, so. Ja. Gut, Yannick, wollen wir starten? Wollen wir starten?
Genau,
wir starten. Bevor wir das tun, einmal ganz kurz unser tolles Intro von Moritz Konstantin. Nochmal Props an dich. Vielen Dank, dass du das gemacht hast.
Jo, und danke dir.
Jetzt hört mal selbst.
Anschlusstreffer.
Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
So, okay, wir starten, Yannick.
Ja, was haben wir heute vor, Nils? Wir wollen, wir haben jetzt so einen kleinen Modus mal geplant, den wir euch erstmal vorstellen möchten. Und zwar werden wir hier in den nächsten Folgen mal so die Bundesliga-Vereine nach Tabelle gliedern. Sprich, wir werden jetzt gleich anfangen mit dem Abstiegskampf mit den unteren 6 Teams. Dann kommen wir auf das Tabellenmittelfeld zu sprechen in der nächsten Folge. Und in der übernächsten geht es dann um die Spitzenteams, um die ersten 6. Und ja, da werden wir einfach mal ein bisschen drüber reden, so euch unsere Expertisen mal sagen, wie wir das Ganze so sehen, wenn man das als Expertise bezeichnen kann. Genau, das ist so der Plan, oder?
Wir geben unser Bestes. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir gar nicht so viel drum rumreden. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Jetzt kommt kontinuierlich, also von uns immer so ein bisschen was. Saisonrückblick,
ja.
Nennt, wie ihr das nennen wollt. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal alle Bundesliga-Vereine analysieren mit unserem Halbwissen.
Genau.
Oder vielleicht ist es ein bisschen mehr. Mal schauen, das könnt ihr dann entscheiden. Fangen wir an, Tabellenplatz 18, wie erwartet der SC Paderborn,
ja,
oder?
Ja, also das kann man ja noch sagen. Hat man nicht mal vorher schon mit gerechnet, auch in den ganzen Tipprunden und so, wo ich jetzt vertreten bin, alle haben Paderborn als Absteigertipp, weil da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den ich auch eben schon mal angesprochen habe, was jetzt hier Relegation angeht, natürlich mit den Mitteln, die du da hast und auch mit der Mannschaft so, die hat Paderborn halt vor der Saison nicht sonderlich verstärkt, sag ich mal. Das ist im Grunde genommen in etwa die Mannschaft, die letztes Jahr in der zweiten Liga aufgestiegen ist, glücklich, ja. Aber aufgestiegen ist. Und ja, deswegen denke ich mal, war es so zu erwarten. Sympathische Truppe, keine Frage, auch mit Steffen Baumgart, cooler Typ.
Baumgart, ich wollte es gerade sagen, ja. Das ist halt irgendwie schade, dass er jetzt die Bundesliga verlässt, weil das war mal wieder so ein richtiger Typ, ja. So an der Seitenlinie. Keine Ahnung, optisch könnte der halt auch an der Seitenlinie in der Kreisliga stehen.
Genau. Was ich ja vor allem klasse fand, bei gefühlten minus 10 Grad im Winter steht der da im T-Shirt,
das ist ihm völlig egal. Ja, na klar, der, ne? Nur die Harten kommen in den Garten. So ist, er ist kein Garten, sondern nur Baumgart. Aber,
ja, und egal. Im Winter habe ich nochmal so gedacht, als hier Dennis Zubeni verpflichtet wurde, von Norwich per Laie. Ja, vielleicht geht da nochmal was. Ne? Vielleicht können die sich nochmal so, können nochmal so eine Siegesserie starten, dass sie mal 2-3 Spiele gewinnen, zu Beginn der Saison vielleicht auch gleich. Gut, das erste Spiel hatten sie dann gleich gegen Leverkusen. Ist für mich auch ein unglücklicher Spielplan dann, weil da kriegst du dann gleich mal richtig einen drauf, verlierst deutlich zu Hause jetzt in der Rückrunde. Und ja, dann hatten sie es halt extrem schwer so, ne? Und dann
ja, Paderborn für mich sehr, sehr sympathischer Club. Also vom Umfeld und so weiter, weiß ich nicht, nichtssagend. Und ich habe recht wenig Berührungspunkte mit diesem Verein. Aber das, was sie jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht haben, war richtig gut.
Ja.
Jetzt sind sie abgestiegen, das war zu erwarten, wirklich kleiner Etat und so weiter. Aber
wenn man jetzt mal weiterschaut auch, ne? Was denkst du, Nils? Meinst du, sie packen es wieder? Steigen wir wieder auf?
Also, wir haben ja gerade schon mal ganz kurz vorher drüber gesprochen. Ich schätze den SC Paderborn schon so ein, dass wenn sie die Truppe halbwegs zusammenhalten können, dass sie dann auf jeden Fall eine richtig gute Chance haben, nächstes Jahr wieder aufzusteigen. Mhm. Weil an Baumgart halten sie fest. Mhm. Sie spielen attraktiven Fußball. Die Spieler haben jetzt alle ein bisschen Erstliga-Erfahrung gesammelt und können dadurch gestärkt in die Zweitligasaison gehen. Sie sind auch mit Würde abgestiegen, finde ich. Also sie haben sich nie irgendwie billiger verkauft, als sie überhaupt sind. Sie haben immer alles gegeben und ja, ich schätze schon den SC Paderborn so ein, dass sie in der nächsten Saison tatsächlich eine gute Rolle in der zweiten Liga spielen können, ob sie aufsteigen. Boah, da können so viele aufsteigen, aber unter den ersten 6 sehe ich die auf jeden Fall.
Mhm.
Und du nicht, oder was?
Nee, ich gar nicht. Also ich bin echt der Meinung, Paderborn muss jetzt echt auch alles dran setzen. Also da kann jetzt ja nur das Ziel sein und ich glaube, das werden die auch so ausgeben, dass du eine sichere Saison spielst, weil jetzt auch das, ich habe das damals auch ein bisschen verfolgt, das Jahr, als die dann aufgestiegen sind in der Bundesliga, das war ja auch schon glücklich, sag ich mal. Da haben die zu Hause, waren die extrem stark, haben viele Tore geschossen durch ihren offensiven Fußball vor allem auch, ne? Aber ich glaube einfach nicht, dass du das wiederholen kannst. So. Und auch die Konkurrenz ist echt stark, wird immer stärker. So. Paderborn hat weiterhin nicht die großen Mittel.
Aber auch das, also sie haben jetzt ein Jahr Bundesliga gespielt, allein was sie an TV-Geldern dadurch eingenommen haben. Und klar, ne, sie pulvern jetzt die ganze Kohle auch nicht raus, was ich übrigens einen sehr, sehr guten Weg finde. Baumgart meinte ja auch von Beginn an, wir müssen bei uns selbst bleiben, um überhaupt auch in den nächsten Jahren konkurrenzfähig zu sein, denn auch in Liga 2. Die haben jetzt keine blöden Sachen da angestellt, sondern vernünftig gewirtschaftet. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ich verstehe also auch deinen Punkt. Die Konkurrenz in Liga 2 ist eh richtig groß. Aber ganz ehrlich, in der zweiten Liga können 18 Vereine aufsteigen.
Ja, klar,
können auch 18 Vereine absteigen. Das siehst du gerade bei Nürnberg, die 16. geworden
sind. Genau, aber also so ähnlich sehe ich das bei Paderborn. Also nochmal, natürlich, wie gesagt, mit den Mitteln ist nochmal was anderes bei Paderborn, aber ich sehe die halt echt so ein bisschen Fall Nürnberg, weil jetzt auch Nürnberg letztes Jahr dann auch, sag ich mal, chancenlos abgestiegen und dich dann wieder so aufzurappen und zu sagen, ey, jetzt hauen wir wieder alles rein und steigen direkt im ersten Jahr auf. Du siehst, das packt momentan gut. Stuttgart hat es geschafft, 96 auch nicht, HSV versucht seit 2 Jahren, ist extrem schwierig
und aber du musst auch mal sehen,
Erwartungshaltung.
Wie haben sie das geschafft? Also Stuttgart hätte gut und gerne auch Vierter werden können, klar, so wie der HSV es jetzt geworden ist.
Ist richtig.
Gut, zweite Liga ist auch nochmal ein ganz spezielles Thema, finde ich.
Auf jeden Fall
Paderborn, um das nochmal kurz abzuschließen, erwartbar 18. geworden.
Nicht enttäuscht, haben ganz gut nach vorne gespielt, vor allem im ersten Spiel, ich weiß noch, auch das erste Saisonspiel, erster Spieler war ja auch in Leverkusen dann
3-2 verloren. Das war stark, da haben die direkt nach vorn gespielt und so, da dachte ich,
aber geil. Das Ding ist halt, wenn du dann zu Hause gegen Augsburg 1-0 verlierst, dann reicht's nicht. Also, das waren die Knackpunkte, ne? Gegen diese Teams musst du halt dann punkten zu Hause.
Die haben fast gegen Bayern gepunktet, ich weiß nicht, war ich im Stadion, Freitagabendspiel, war ich mit einem Kollegen im Stadion und das war richtig ein richtig hartes Brot, was die Bayern da essen mussten. Also
Dortmund 3-3.
Ohne Scheiß, Paderborn hat gerade gegen Dortmund, gegen Bayern und so weiter, über zumindest 70 Minuten, würde ich so sagen, haben sie nie den Anschein gemacht, als dass sie irgendwie Absteiger sein könnten. Die haben richtig geil mitgespielt, richtig schön nach vorn gespielt. Aber es hat nicht gereicht, wie du gesagt hast, du darfst die anderen Spiele eben nicht verlieren. Genau. Haben sie auch verloren. Paderborn 18.
17. Fortuna. Ärgerlich, oder? Was sagst du?
Sehr ärgerlich. Jetzt in der zweiten Saison abgestiegen. Ja, hart. Also ich finde den Club an sich sympathisch. Ich fand vor allem, aber das ist mir aufgefallen, Friedhelm Funkel immer sehr sympathisch. der aus diesem Verein echt was gemacht hat. Ich meine, man muss mal ein paar Jahre zurückgehen, da standen sie vom Abstieg in die dritte Liga. Ja. Dann hat er sie innerhalb von ein paar Jahren in die Bundesliga geführt. In der zweiten Erstligasaison lief es dann echt nicht gut. Funke musste dann auch gehen. Dann kam hier Uwe Rösler, genau, der auch echt einen guten Job gemacht hat, was ich nicht gedacht hätte, aber der hat der Mannschaft da nochmal ein bisschen Power gegeben, aber ja, auch da zu viele Spiele aus der Hand gegeben, mhm, und letztlich hatten auch sie das meiner Meinung nach nicht verdient, in der Bundesliga zu bleiben, genau wie Werder das meiner Ansicht nach auch nicht verdient gehabt hätte. Ja. Ist jetzt so, wie es ist.
Für mich bei Fortuna auf jeden Fall ein Riesenfehler, dass man da Funke rausgeschmissen hat. Natürlich im Nachhinein kannst du das immer sagen, keine Frage. Aber der war anerkannt so, der war, da wusste man, das, was man an ihm hat, sag ich mal. Und die Mannschaft hat jetzt ja damals auch nicht so schlecht gespielt. Also die haben halt die Spiele verloren, ja, aber waren jetzt auch nicht katastrophal schlecht, sag ich mal. Und ja, hat für mich wirklich was ausgestrahlt, sag ich mal. Und bei Rösler dann wurde alles umgestellt so, und der hat ja auch keinen schlechten Job gemacht. Aber so oft, wie die Unentschieden gespielt haben und dann auch immer noch in letzter Minute kriegst du da die Tore rein. Eins nach dem anderen gegen Dortmund verlierst du das Spiel in der Nachspielzeit. Gegen Köln führst du 2-0 bis zur 83. und spielst dann noch 2-2. Und das sind halt die Punkte. Ja, ein so ein Ding, wenn du ein so ein Ding über die Zeit bringst, hättest du es gepackt, ne? Das ist,
ja, eben.
Ja, voll. Ist extrem ärgerlich. Also,
tut weh. Ich finde auch, wenn man eine Saison nie in einem Spiel verlieren kann, hat die Fortuna das getan. Dann zuletzt gegen Union, da haben wir auch schon im anderen Podcast hier oder in einer anderen Folge drüber gesprochen. Also du darfst dann halt das letzte Spiel gegen Union nicht verlieren. Haben sie getan. Nochmal kurz zu Friedhelm Funkel. Ich habe es nicht als Fehler empfunden. Ich fand es halt irgendwie aus persönlicher Sicht ein bisschen schade, dass Funkel geht oder gehen muss. Mhm. Aber er hat jetzt ja auch schon wieder gesagt, er ist bereit, wieder zurückzukommen. Vielleicht nicht als Trainer, sondern einfach so als Figur, so für den Club. Weil ich glaube, nichts Besseres könnte der Fortuna passieren, als ein Friedhelm Funkel zurückkehrt, der einfach den Verein kennt. Und ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Da findet, glaube ich, der größte Umbruch statt, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Aber Nils, ich finde, was man da betrachten muss, so jetzt sind sie abgestiegen, aber wenn man das mal nüchtern betrachtet, so vom Kader her, wo gehören die denn hin? Für mich gehören die auch vom Kader genau dahin, wo sie jetzt sind, auf Platz 17.
Ja.
Weil die haben jetzt mit Luke Bakio und Rahman die beiden Spieler verloren, die am Leben gehalten haben im ersten Jahr. Und ein Funke kann auch nichts für das. Gut, das wurde ja nicht.
Die Spieler, wer, die geholt wurden. Wer kann da nichts für?
Ein Funke. Also der konnte da jetzt auch nichts dafür, dass man das da jetzt irgendwie. Weißt du, es war einfach, finde ich, es hat mich damals mega überrascht. Ich weiß noch, Ende Januar, da war ich sogar in Düsseldorf. Und da habe ich die Nachricht bekommen, Funke rausgeschmissen. Dachte ich schon so, wow, krass. Weil es ist, gut, kann man auch viel drüber diskutieren. Genau. Aber wie gesagt, bei den Abgängen, wenn die nicht kompensiert werden, und Kownacki oder so, die haben es nicht im Ansatz kompensiert bekommen. Und deswegen,
ja, die haben halt einfach das Problem, dass sie komplett abhängig von Hennings waren,
genau,
der dann aber auch irgendwie so ein paar Spiele auf der Bank saß, weil er auch außer Form war. Die anderen haben aber die Tore nicht gemacht, beziehungsweise zu wenige davon. Und Rufen Hennings ist eine krasse Figur, der gehört, wie ich finde, in die Bundesliga, weil der einfach Buden macht so, und ne, für Fortuna Buden macht. Der wichtigste Spieler im Team, ohne Frage. Und ansonsten hast du völlig recht. Ja. Also der Kader ist dann vielleicht einfach nicht stark genug gewesen, um in der Bundesliga zu bestehen. Lutz Pfannenstiel, der Sportdirektor, der jetzt ja sowieso den Verein verlässt, hat vielleicht auch Fehler gemacht. Kann man im Nachhinein natürlich dann nochmal analysieren, intern. Aber die Fortuna, wie du richtig gesagt hast, erwartbar auch abgestiegen. Also man hätte es ahnen können, sagen wir mal so.
Genau. Ja, dann Platz 16, Werder, ne?
Ja, für mich die Überraschung, dass Werder Bremen nur 16. geworden ist. Ich war nie so optimistisch, wie es einige Werder-Fans waren. Hm. Für mich war Werder auch nie der Europapokal-Aspirant. Auf keinen Fall. Also die haben zwar in der vorletzten Saison fantastisch gespielt mit Max Kruse, der die ja fast im Alleingang nach Europa geschossen hat. Ja, der war dann nun mal weg. Den konnten sie nicht halten. Und da war für mich klar, die nächste Saison wird einfach schwieriger. Aber dass sie dann so schwierig wird, never. Also Kohfeldt wurde ja auch nach dem Spiel jetzt gegen Heidenheim nochmal drauf angesprochen, auf diese Achterbahnfahrt in dieser Saison, woraufhin Kohfeldt dann aber sagte, für ihn war das keine Achterbahnfahrt, sondern eher ein Freefall, womit er völlig recht hat, weil Werder ja wirklich von Beginn an, die waren irgendwie am Anfang gar nicht so schlecht, die haben einfach die Punkte nicht geholt und dann kamen sie aus dieser aus dieser Negativspirale nicht mehr raus. Und wenn du da einmal drin bist.
3-1 gegen Fortuna verloren, da war schon.
Genau.
Da war schon der Baum am
Brennen. Aber warum haben die ihn verloren? Du musst dir das Spiel nochmal angucken. Die waren klar besser. Da war einfach der Steffen im Tor von der Fortuna. Ja, und was der da rausgeholt hat in seinem ersten Spiel für Düsseldorf, das war irre. Sonst hätte Werder das Spiel da auch nicht verloren, glaube ich nicht. Gut, Werder war die Enttäuschung.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schwach. Natürlich, haben wir auch letztes Mal schon erwähnt, Verletzungspech hin oder her mit Füllkrug, aber dass dann auf einmal so gestandene Bundesligaspieler nicht mehr in der Lage sind, das zu bringen, was auch ein Moisander oder so. Gut, der war jetzt am Ende so noch ganz gut als Innenverteidiger hinten, hat aber jetzt auch keine stabile Saison gespielt, finde ich. Und klar, ich gucke da jetzt auch ein bisschen aus der Ferne drauf, ich bin jetzt nicht so drin bei Werder, aber also wirklich, was da passiert, kann ich jetzt auch nicht so erklären. Ich meine, mich als 96-Fan hat es natürlich ein bisschen gefreut so und deswegen, ich weiß nicht, ich hätte es auch, weiß nicht, wenn man so eine Saison spielt, hat man es auch mal verdient abzusteigen, finde ich. Und deswegen,
ja, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also Werder hat den Klassenerhalt jetzt nicht unglaublich verdient.
Ja.
Aber das muss man sagen, sie hatten auch wirklich ganz, ganz viel Pech in dieser Saison. Allein, welche Leistungsträger sich da verletzt haben. Schauen wir auf den Füllkrug. Ich glaube, 4. Spieltag, wenn überhaupt. Also, der sich da echt saufgut das Kreuzband gerissen hat.
Ja.
Dann auch Rashica, der zwar echt viele Tore gerade in der Hinrunde gemacht hat, aber dann sich auch hin und wieder verletzt hat. Und die Abwehr, da müssen wir gar nicht drüber reden, dass dann auf einmal Groß aus der zweiten Mannschaft da aushelfen muss.
Ja. Aber für mich war da auch irgendwie der Kader ein bisschen dünn besetzt. Weil ich meine, nur weil sich jetzt mal 2-3 Spieler verletzt, also dass man dann da so dermaßen immer sagt... Aber es waren
schon mehr als 2-3 Spieler.
Ja, aber doch nicht pro Position.
Ich glaube nicht, dass... Also der Kader, da können wir auch nochmal gern drüber sprechen. Ich finde, wäre das Kader auch nicht stark genug, um eben diese Ziele, die sie haben, zu haben. Auf keinen Fall. Das Problem ist, glaube ich, irgendwie an anderer Stelle diese medizinische Abteilung, die jetzt ja auch schon während der Saison verändert wurde, muss komplett überarbeitet werden. Ich habe gelesen, dass Kofeld das auch zur Bedingung macht, um zu bleiben, was er anscheinend jetzt tut. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Dass es dann halt eher so strategische Probleme sind, die den Verein in diesem Jahr erheblich geschadet haben.
Sicherlich auch.
Dann haben die jetzt einen dritten Co-Trainer mit Ilya Gruev. Der eigentlich auch der Standardtrainer wurde zu dieser Saison. Ey, die haben ja aus jeder Ecke gefühlt ein Gegentor bekommen. Also, das war halt auch ein Flop. Und Werder Bremen an sich, ich habe große Sympathien für die, muss ich wirklich sagen. Ich mag das Umfeld, ich finde cool, wie die da arbeiten. Die haben große finanzielle Probleme. Und das wird jetzt auch alles nicht weniger, aber Werder Bremen hat meiner Meinung nach zum Glück die Klasse gehalten. Also
sehen da viele so, also wenn man jetzt so dieses Image mal sieht,
genau.
Ich meine, ich sehe das jetzt natürlich als 96-Sicht, aber ich finde das halt schon ein bisschen fragwürdig so, beim HSV, klar, ist auch noch, die haben ein anderes Image, aber da hieß es damals, als die Relegation damals gegen Karlsruhe gewonnen haben, da haben sie sogar ein Spiel gewonnen, gegen Fürth haben die zweimal unentschieden gespielt und die wurden da niedergemacht, so mit 2 Unentschieden, bleibt in der Liga, schämt euch und so. Und jetzt bei Werder wird halt so gesagt, ja, ist halt so, ne, ist auch verdient, also nicht verdient, aber ist halt okay so. Ne?
Fußballfans, das ist halt das Image, Fußballfans sind nicht rational, das kannst du gar nicht. Also
aber Werder hat natürlich ein positives Image, viele mögen die so, was ich jetzt gar nicht mal so richtig nachvollziehen kann, warum man die jetzt so genau jetzt so gerne hat, sag ich mal. Natürlich Kontinuität und so, aber Trainerposition und so.
Auch aber, sympathische Spieler in der Vergangenheit gehabt, also kann man...
Ja,
ich kann schon verstehen, dass man sie sehr, sehr mag, muss ich wirklich sagen. Also,
wenn ich da wohnen würde, wäre ich wahrscheinlich auch gedrungen, Werder-Fan zu sein, aber ansonsten...
Ja, aber mag sein, aber es gibt halt auch viele Sympathisanten, die da nicht wohnen.
Das ist richtig.
Und ja, die wichtigste Personalie, Florian Kohfeldt, bleibt. Ja. Das ist jetzt die Meldung von Donnerstag, 17.22 Uhr. Ja. Kohfeldt bleibt. Werder-Trainer soll am Freitag, wenn ihr die Folge hört, auch offiziell verkündet werden. Tralala, alles schön. Trotzdem muss sich natürlich da auch viel ändern. Kohfeldt muss sich sicherlich in gewissen Dingen auch ändern. Er hat auch nicht alles richtig gemacht. Er ist, glaube ich, intelligent genug, um das auch zu wissen.
Aber das finde ich auch ganz gut, dass er bleibt, weil, wie gesagt, ich sehe das noch ein bisschen anders. So, für mich war jetzt der Kader, hat wirklich keine Ansprüche gehabt, so auf dem Platz zwischen Platz 1 bis 9, sag ich mal, für mich war das schon zweite Tabellenhälfte, wenn man so rein den Kader betrachtet, aber das ist so das eine, das ich sehe, das andere ist halt das Verletzungspech und alles und ich meine, im Endeffekt hat der Werder jetzt alles richtig gemacht, ne? Die hatten seit der Winterpause das klare Ziel Klassenerhalt und haben gesagt, das wollen wir jetzt mit diesem Trainer durchgehen und das haben wir jetzt gepackt. Und deswegen sehe ich jetzt auch keinen Grund, warum man jetzt sagen würde, auch wenn die Saison natürlich schlecht war, die muss man jetzt aufarbeiten, aber jetzt zu sagen, du bist jetzt raus,
das finde ja, ich falsch. Ja, wie wir im Anfangszitat ja schon gesagt haben, scheißegal, wir sind erstklassig, genau. So, die Saison war zwar gar nichts, aber Saisonziel, zumindest für die Rückrunde, wurde erreicht mit Kohfeldt, gibt den Verantwortlichen dann natürlich auch wieder recht. Von daher, ja, Werder muss zusehen, dass sie jetzt im kommenden Jahr besser spielen, ja. Was auch alles nicht ganz so einfach ist. Ja, ich merke, wir reden hier viel über Werder, aber es ist natürlich auch ein interessantes Thema. Aber Stichwort Transferfenster. Mhm. Ganz kurz, also durch den Klassenerhalt müssen sie jetzt auf jeden Fall Leonardo Bittencourt und Ömer Toprak fest verpflichten.
Selke auch?
Selke müssen sie noch nicht bezahlen, das heißt, sie müssen noch ein Jahr die Klasse halten, dann müssen sie auch Selke bezahlen. So, aber das sind halt alles Transfers und Verträge, die vor der Corona-Krise gemacht wurden.
Ja.
Das heißt, du zahlst dann für einen Toprak, lass mich nicht lügen, ich glaube aber irgendwas um die 5 bis 6 Millionen Euro. Ja, ich glaube,
für beide zusammen 11 oder 12.
Und Bittencourt, genau, auch so 7,5 oder so. Und das tut natürlich auch richtig weh, weil die hattest du in diesem Jahr schon. In diesem Jahr haben sie dich jetzt nicht so wirklich besser gemacht.
Toprak andauernd verletzt.
Toprak nur verletzt, Bittencourt auch immer angeschlagen. Hat mal zwischendurch wichtige Tore gemacht, auf jeden Fall.
In Freiburg 0-1.
Selke natürlich, ja, Flop. Katastrophe. Also wirklich kein Tor in der Bundesliga gemacht. Nee. Ja, hat am Ende auch gar keine Rolle mehr gespielt. Abschreiben würde ich den trotzdem nicht.
Ich weiß nicht, für mich, schon bei Hertha habe ich dann schon gedacht, was wollen die mit dem? Also ich war nie so ein der Fan von dem. Der war natürlich, früher war er noch mal stark so, aber mittlerweile so
der diese Entwicklung. Der hat ja in der U19-Nationalmannschaft, ja, damals hat er alles zerschossen.
Aber ich meine, wenn du den jetzt so siehst, auch vom Antritt und so, ey, wenn der da losläuft, da ist ja jeder Verteidiger schneller gefühlt.
Ja. Also, ja, Davy Selke ist wirklich, trotzdem hat der in meinen Augen schon noch das Potenzial, ein paar Tore in der Bundesliga zu schießen. Und wenn du dir dann den Kader anschaust, mit Füllkrug, mit Selke, Sargent, der gerade vorne in der ersten Reihe bei Werder extrem wichtig für die Defensive ist, weil der da wirklich jeden Ball hinterher rennt, dann hast du da schon einen schlagkräftigen Kader. Rashica wird gehen, die Frage ist halt nur, für wie viel, aber er wird gehen, ja, gut. Ansonsten, ja, was passiert mit Eggestein, also Maxi Eggestein, der hat ja auch keine gute Saison gespielt, davor wurde er sogar mit PSG in Verbindung gebracht, also der hat auch schon mal gezeigt, was er kann.
Ja.
Wenn Werder den Kader aber so hält, wie er jetzt ist, dann glaube ich nicht, dass sie nächstes Jahr wieder da irgendwie den Abstieg mitspielen.
Muss man sehen. Mal schauen jetzt, was das Transfer hinterhergibt, ne? Und dann schauen wir mal, wie die sich da so einsortieren, sag ich mal.
Ja, wird spannend, wird spannend.
Ja, auch knapp drin geblieben, der FC Augsburg, ne? Also was heißt knapp, war dann schon ja 2 Wochen
vorher. Ja, es war knapper als gedacht, die waren ja plötzlich mit dabei, ne? Also die waren ja die ganze Zeit eigentlich so ganz solide irgendwo zwischen Platz 12 und 14, sag ich jetzt mal. Und dann irgendwie lief es nicht mehr. Auch der Trainerwechsel zu Heiko Herrlich
war für mich auch völlig überraschend so. Ich wusste das damals, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, weil Martin Schmidt wurde entlassen und der hat ja irgendwie dann von den Spielen, nach Corona waren es 9, genau, waren es 8 Spiele in diesem Jahr und hat er 1 oder keins gewonnen.
Doch, das 1 gegen dann, wer jetzt?
Martin Schmidt.
Hat
ein Spiel oder kein Spiel gewonnen.
Deswegen du meinst raus, nach der Winterpause,
genau.
Klar, genau.
Und deswegen, Heiko Herrlich, da war das wirklich, also ist wirklich an mir vorbeigegangen, dass das so
hat
so
mich aber gewundert. Ich war auch noch, liebe Grüße an Sky an der Stelle, wo ich mein Praktikum machen durfte, war ich mit den Kollegen Wolf Fuß unter anderem im Stadion Bayern gegen Augsburg. Das war das letzte Spiel vor der Corona-Pause und auch das letzte Spiel von Martin Schmidt als Trainer des FCA. Und Augsburg hat da echt ein gutes Spiel gemacht. Also klar, Lewandowski war, glaube ich, nicht im Kader der Bayern, weil er verletzt war. Aber ansonsten haben die dann mit der Top-11 gespielt und die haben keine Mittel gefunden, haben das Spiel dann noch irgendwie gewonnen, 2-1.
Ja.
Und Augsburg hätte das Ding aber hätte genauso gewinnen können, zumindest einen Punkt holen können. Und dann wird irgendwie eine Woche später oder nicht mal,
paar Tage
später wird dann Martin Schmidt gefeuert. Habe ich nicht so ganz verstanden.
Das ist halt natürlich nach einem Bayern-Spiel zu feuern, ist immer schwierig. Aber noch schwieriger ist es aus meiner Sicht, einen Trainer vor dem Bayern-Spiel zu feuern, weil dann das erste Spiel in München haben, ist nie dankbar. Und deswegen, das wird einfach die Entwicklung gewesen. Wie gesagt, von diesen 8 Spielen, die er gemacht hat in diesem Jahr, wenn du davon nichts holst, dann irgendwann, ja. Das war halt wirklich alarmierend so, ne? Und deswegen haben sie sich dann gedacht, wir müssen was ändern, haben sie dann auch mit Heiko Herrlich, der dann ja schon vor Corona kam, aber kein Spiel mehr gemacht hat. Und dann, ja, jetzt haben sie es halt irgendwie nach Hause gebracht, auch nicht gut gespielt oder so, ne? Aber
überhaupt nicht. Nee. Also spielerisch war das nix.
Nee, nee.
Deswegen also, haben sie sich jetzt ja auch schon verstärkt.
Genau.
Erstmal haben sie Felix Udokai geholt vom VfL Wolfsburg, war ja schon ausgeliehen, jetzt haben sie den fest verpflichtet.
Genau. Ansonsten mit Strobel und Caligiuri, Strobel bin jetzt nicht so der Fan von, als auf der 6, aber bringt auch Stabilität rein und für einen Daniel Bayer, wer weiß, wie lange es da noch trägt. So.
Saß zuletzt auch nur auf der Bank, ist auch schon, glaube ich, 34 oder 35.
Relativ alt, ja. Es ist schwierig und deswegen guter Transfer und Caligiuri erst recht, ne? Also
ich finde,
den auf Außenmaterialposition.
Genau, gerade Strobel und Caligiuri können dem Club weiterhelfen.
Ja. Vor allem Außenmaterial hast du dann auf der einen Seite Max, auf der anderen Seite Caligiuri.
Wenn Max bleibt, natürlich müssen wir abwarten, klar,
aber
die haben wirklich auch Charaktere dadurch bekommen. Ja. Also Strobel hat schon in Hoffenheim gezeigt, was er kann. Der hat jetzt auch in Gladbach, wenn er mal gespielt hat, gezeigt, was er kann.
Ist halt die Konkurrenz einfach zu hoch. Wenn alle fit sind, Zakaria kommt er natürlich nicht gegen an. Das ist einfach, aber als er gespielt hat, klar, war das schon, wie gesagt, ich bin da nicht der große Fan von, aber ist solide gewesen, ja.
Voll.
Auf jeden Fall.
Caligiuri, gut, geht jetzt von Schalke nach Augsburg. Ein sehr, sehr ruhiges Umfeld jetzt aus. Ja. Wird er sich sehr, sehr dran gewöhnen müssen, glaube ich. Und Gikiewicz. Für mich auch ein Top-Transfer, Gikiewicz, auf jeden Fall. Also von Union Berlin ablösefrei gekommen.
Überragend.
Union konnte sich mit ihm nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und jeder fragt sich, wieso.
Und da kann man ja auch nochmal sagen, das ist ja die große Schwachstelle bei Augsburg gewesen diese Saison, ne? Weil dieser Tomasz Kubek, der da im Tor war, den jetzt geholt haben vorher, auch für relativ viel Geld aus Tschechien haben wir ihn geholt, Katastrophensaison gespielt. Immer wieder wirklich deutliche Fehler. Das fing schon am ersten Spieltag an, da haben die 5-1 in Dortmund verloren. Da hat er, gut, in Dortmund ist noch was anderes, aber
ganz
hat er auch schon Fehler gemacht.
Da hat er drei Dinger wirklich
sich selber reingehauen. Und das hat sich halt so fortgesetzt. Dann stand jetzt so die letzten Spiele Andreas Lute zwischen den Pfosten. Das war halt okay, ne? Der hat ganz gut gehalten.
Der hat gut gehalten. Klar,
ich hab mal aber ist jetzt auch in einem Alter, wo du sagst, mit dem planst du jetzt nicht noch für eine Saison. Den kannst du als zweiten, wenn nicht sogar als dritten Torwart nochmal mitnehmen, so jetzt für eine Saison, und dann ist auch irgendwann gut, weil...
Ja, so gesehen hast du recht. Ich habe mich jetzt auch noch ein bisschen umgeschaut, mache ich immer ganz gern, so die Facebook-Kommentarleisten von den jeweiligen Vereinen, mir mal anzuschauen. Die Augsburg-Fans sind ja prinzipiell auch sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit im Vorstand. Ja. Gerade was der Reuter da veranstaltet, ist ja auch über Jahre gesehen richtig gut.
Ja.
Aber so ganz verstehen konnten die das nicht mit Gikiewicz, weil, wie du gerade gesagt hast, der Lute halt stark gehalten hat in den letzten Wochen. Meiner Meinung nach ein Top-Transfer, alle drei Top-Transfers, aber auch alle über 30. Also das sind jetzt Transfers für die nächsten zwei Saisons.
Klar,
und dann musst du eben wieder planen.
Aber solche Leute brauchst du. Wie gesagt, Daniel Bayer kannst du nicht mehr wirklich mit planen und auch Lute, also gut, ich weiß nicht, wie das Fanlager jetzt von Augsburg ist, aber jetzt nicht so die Kontakte zu, muss ich ehrlich sagen. Aber also für mich kannst du mit so einem Torwart, wie gesagt, ist nicht schlecht, so hat es auch seinen Job gut gemacht, so, und dann ist aber auch gut, ne? Dann kannst du ihn als zweiten Torwart gerne hinsetzen. Wenn Gikiewicz mal ausfällt, ist okay, dann kannst du ihn auch gerne reinwerfen, dann wird er wieder eine solide Leistung bringen.
Der fällt aber nicht aus, der Typ ist
eine Maschine. Genau, das ist eine Bank. Ja, und aber deswegen, also Gikiewicz, der macht halt Sachen her. Unglaublich. Und deswegen, wie du auch schon gesagt hast, für mich ein Riesenfehler von Union, und das haben mir da auch ein paar Leute gesagt, mit denen ich Kontakt habe von Union, also ein paar Fans so, versteht eigentlich niemand so, weil er wollte jetzt halt ein bisschen mehr haben, hatte auch seine Familie und alles gehabt in Berlin und wollte ein bisschen mehr Knete haben, und vielleicht hätte es ihm echt geben müssen. So, ich weiß aber auch nicht, wie das finanziell ausschaut und so, deswegen kann man da auch schwierig was zu sagen, aber für mich auf jeden Fall, um das Ganze abzurunden, Augsburg, sag ich mal, drei sehr solide Transfers getätigt.
Sehr solide.
Zu dem frühen Zeitpunkt.
Dennoch, wie jedes Jahr, wird der FC Augsburg auch im nächsten Jahr zum engeren Kreis der Abstiegskandidaten zählen. Ja. Safe. Das ist nämlich seit Jahren so. Und die haben auch schon Europa League gespielt vor 5-6 Jahren. Und trotzdem sind sie immer wieder unter den Top 5 der Abstiegskandidaten. Ja. Manchmal zu Unrecht, manchmal zu Recht, wie auch diese Saison gezeigt hat. Aber sie haben es gepackt, haben die Klasse gehalten, sind auf Platz 15 gelandet. Geht's weiter mit dem ersten FC Köln.
Ja, schwierig, ne? Also ganz, ganz komische Saison, ganz, ganz komisch. Wirklich schlecht angefangen. Ich habe sie einmal gesehen in Berlin, als ich in Berlin war, bei Union gegen Köln, und da wirklich gruselig schlecht gespielt, 2-0 verloren, chancenlos gewesen. Und auch sonst so, was ich da mitbekommen, was ich da gesehen habe, echt wahnsinnig schwach in die Saison gestartet. Da dachte man ja auch alle, Mitte November waren die für jeden eigentlich abgeschrieben. Jeder hat die, oder Dezember war es sogar, Anfang Dezember. Die waren für, ich glaube November, aber die waren abgeschrieben, weil die einfach gespielt haben. Das war dermaßen schlecht und überhaupt hat überhaupt nichts gestimmt. Und von vorne bis hinten einfach
ja,
keine Spielidee.
Genau, also, die haben ja Achim Bayer-Lorzer verpflichtet. Als, die sind ja aufgestiegen, also das vergisst man immer, aber Köln war auch ein Aufsteiger. Ja. Genau, haben Achim Bayer-Lorzer dann zur neuen Saison geholt.
Ja.
Hatte viele Vorschusslorbeeren und am Ende lief das halt überhaupt nicht. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich Bayer-Lorzer einfach ultrasympathisch fand. Oder immer noch finde. Mhm. So, hat nicht geklappt. Dann haben sie den rausgeschmissen und was passiert? Sie holen Markus Gisdol. Und da dachte ich, ja komm, Alter, meldet euch doch gleich ab. Aber auf einmal spielt Markus Gisdol, den du in Erinnerung hast als HSV-Trainer, der wirklich einfach ganz komischen Fußball spielen lässt.
Mhm.
Auf einmal holt der 1. FC Köln mit Gisdol Punkte und Punkte und Punkte und spielt auch noch geilen Fußball.
Ja.
Und das habe ich nicht verstanden.
Das, Wie geht das? Für mich lag das auch daran, damals wurde dann auch Horst Held geholt. Und das war so, als die beiden dann kamen so, und das hast du bei jedem Tor gesehen. Die lieben den, also Gisdol jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber ein Held zum Beispiel, wie der den Verein feiert und auch wie der ihn aufgesprungen ist bei jedem Tor und dann auch Gisdol, wie er sich davon anstecken lassen hat, die haben dafür einfach gebrannt. Und wenn das werden, die den Spielern vermittelt haben, was da für Emotionen drinstecken, auch in diesem Verein 1. FC Köln, so, das ist ja wahnsinnig große Fanbase, so, ne?
Hammer, ja, eben. Auf jeden Fall.
Und diese Fan, und das ist dann diese Emotionen auf den Platz zu bringen, so, das haben die für mich von der Bank aus verkörpert. Wirklich bei jedem Tor sind die aufgesprungen und haben sich gefeiert und so. Und ich glaube einfach, dass das auch ein ganz entscheidender Faktor war, so, ne? Und ja, haben dann ja wirklich eine richtig, richtig, richtig starke Rückrunde gespielt, bis zur Corona-Pause. Und ab der Corona-Pause kein Spiel mehr gewonnen,
ne? Da ging gar nichts mehr, ja.
Wie ausgewechselt, wie völlig unglaublich. Also ich würde sagen, kaum ein Verein ist diese Pause so schlecht gekommen wie für Köln, weil...
Das war aber tatsächlich, um das nochmal wiederzuholen, das war wirklich eine Achterbahnfahrt,
ja. Was
Köln abgeliefert hat.
Weil, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber man hat dann sozusagen, als Corona losging oder auch als es weiterging dann nach der Pause, hat man ja wirklich gedacht, Köln kann nochmal im Kampf um Europa eingreifen, ne? Das waren so die Statements, die man da, also nicht vom Verein, aber im Umfeld.
Ja, voll.
Darf man nicht vergessen, ne?
Und das zeigt auch, wie eng diese Bundesliga immer noch war und auch irgendwie immer noch ist.
Ja.
Und, ich will noch nicht ausschließen, dass Köln nächstes Jahr um Europa mitspielt. Aber genau, nochmal, also es war eine krasse Achterbahnfahrt. Erst komplett schlecht, dann überragend. Winterpause richtig gut genutzt. Marc Uth geholt von Schalke, der voll einschlägt. Und auch er ist einfach Köln-Fan. So, ja. Das merkst du dem auch an. So, der gibt alles, zerreißt sich so. Sie spielen plötzlich um Europa mit,
ja.
Corona-Pause, zack, alles vorbei, läuft gar
nichts mehr. Nicht mal Manu trifft, der verschießt da 2 Elfmeter hintereinander, ehrlich. Also auf einmal läuft wirklich gar nichts mehr. Da sieht man aber, wie man, was Fußball so für ein Geschäft ist. Wenn du das Selbstbewusstsein hast, so, wenn du wirklich dich pushen kannst, und du weißt so, ja, letzte Woche haben wir gewonnen, so, es läuft bei uns, wir haben ein gutes Gefühl im Training und alles, was das für Kräfte freisetzen kann. Das ist echt
auf jeden krass. Fall, man muss bei Köln natürlich und auch immer noch sehen, viele junge Spieler, die Gisdol da direkt reingeworfen hat. Aber Jakobs zum Beispiel, erinnere ich mich.
Katterbach.
Dass die nicht über eine Saison lang konstant spielen und dann irgendwie das schaffen, sogar irgendwie nach Europa einzuziehen, ist keine dann Frage. Auch verständlich. Also trotzdem, Köln geht irgendwie einen richtig guten Weg. Ich bin mal gespannt, ob sie Uth jetzt auch halten können. Kann mir gut vorstellen. Und dann können die nächstes Jahr, glaube ich zumindest, richtig optimistisch in die Saison gehen.
Also ich sehe die im... Wenn ich das jetzt mal so betrachte, Mittelfeld, stabiles Mittelfeld.
Ich sag Platz 7 bis 11.
Ja, sowas. Sowas kann ich mir auch vorstellen, ja.
Also Leute, hört, Köln, Platz 7 bis 11. Ja, immer wenn ich das sage, wird es halt eh nichts. Aber gut.
Merkt euch das. Wertet das aus am Saisonende, hören wir uns und dann
sowieso. Ja, das machen wir eh nochmal, Yannick. Bevor die Saison losgeht, machen wir mal so eine Prognose und dann am Ende gucken wir, wie schlecht wir beide sind, wie wenig Ahnung wir überhaupt vom Fußball haben.
Aber erstmal geht es nochmal um Mainz 05. Und da sind wir auch so ein bisschen, passt ja irgendwie erst Köln, dann Mainz, weil da ist ja vor allem Achim Bayer-Lorzer die Personalposition, sag ich schon.
Personalie,
die, sag ich mal, da natürlich besonders im Mittelpunkt steht, ne?
Voll. Also damals, ich habe es echt überhaupt nicht verstehen können, dass ein Trainer, der den Saisonstart mit Köln so dermaßen schlecht war, muss man, also das muss man ja sagen, der hat diesen Saisonstart komplett vergeigt. Mhm. Dann unmittelbar nach dem Rausschmissen einen neuen Job findet bei Mainz, die zu Beginn der Saison auch katastrophal waren. Also unter Sandro Schwarz lief da gar nichts. Mhm. Ähnlich wie Köln, also wirklich beide auf dem absteigenden Ast. Und ja, dann wurde Bayer Lorzer frei. Rufen Schröder hat zum Telefon gegriffen und hat mal angefragt, ob der Achim denn Lust hat. Ja, und der meinte, komm Junge, machen wir mal.
Und was passiert? Erstes Spiel für Mainz, beziehungsweise erstmal letztes Spiel für Köln, ne, gegen Hoffenheim, verliert er, auch wirklich schlecht gespielt. Erstes Spiel für Mainz, spielen die dann Hoffenheim und ich weiß es nicht mehr,
waren es 5-1, glaube ich.
5-1,
5-1.
Ja.
Unglaublich.
Wahnsinn.
Sogar zu zehnt.
Ja, stimmt.
Sogar zu zehnt.
Ja, stimmt.
Die haben lange zu zehnt gespielt.
Freitagabendspiel, meine ich.
Ja, ich glaube auch. Ja. Oder ist Freitag oder Sonntagspiel, keine Ahnung, ist auch egal, auf jeden Fall.
Ja.
Da hast du wieder mal richtig schön gesehen. Fußball kannst du nicht erklären, es kann immer alles passieren, zumindest in diesen Tabellenregionen. Und ja, Mainz, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen wie Augsburg auch, so die machen seit Jahren einfach richtig gute Arbeit. Man kann die, also ich habe jetzt auch keine persönliche Verbindung zu Mainz 05, aber man kann die nicht mögen, ganz ehrlich. Also das hat er damals schon mit Jürgen Klopp angefangen. Übrigens einziger Mainz-Trainer, Jürgen Klopp, der abgestiegen ist. Mhm. Alles, was danach kam, hat es immer gepackt, die Klasse zu halten. Jetzt zum, zehnten Mal.
Ich habe nämlich so ein ganz lustiges T-Shirt da.
Ja, ja.
Hier Bayern, 8-mal deutscher Meister ist nichts, 10-mal Klassenerhalt ist viel besser.
Ja, genau. war auch sympathisch.
Und ja, aber ich denke mal auch, so vom Kader, das passt schon. Also das passt schon. Die haben da vorne Kai Schon, muss man jetzt sehen, ob sie ihn halten können. Unisivo und auch Mateta, das sind schon drei Bullen.
Vor der Saison dachte ich halt wirklich, dass Mainz um Europa mitspielen kann. Weil die haben hinten eine Viererkette, wo ich wirklich dann im Nachhinein noch zugeben muss, das war ein bisschen blauäugig von mir, eine Viererkette ist katastrophal, aber die haben Niakate zum Beispiel. Ja. Das ist so ein typischer Mainz-Transfer, die verpflichten den so für recht wenig Geld, so maximal 10 Millionen Euro und den verkaufen die dann irgendwo zu PSG oder nach England für 30, 40 Millionen. Safe, das wird so kommen, weil das ist das Konzept Mainz 05.
Ja.
Gleiches mit Mateta, Gibbemont. Genau, der hat das jetzt ja vorgemacht. Aber auch
ein Franzose.
Mateta, der hat ja letztes Jahr auch richtig stark gespielt, hat sich jetzt früh verletzt in der Saison und das tat Mainz auch ziemlich weh.
Ja,
Adam Soloy kam da auch nicht mehr ran an sein Leistungsniveau von den vergangenen Jahren.
Hat aber auch als 96-Fan kann ich das ja sagen, bei uns war ja damals in dem Jahr, wo auch Almeida kam, dann das war ja gruselig. Und also dagegen war der Soloy war schon okay, was er gespielt hat. Hat auch ein paar Tore gemacht, meine ich.
Ich sage nicht, dass er schlecht ist, aber Mateta traue ich es halt irgendwie schon zu, nochmal eine richtig gute Karriere hinzulegen.
Genau, ist auch die letzten Jahre.
A la Sebastian Allaire oder so, also zumindest so, weißt du, dass er mal ein Jahr in der Bundesliga richtig durchstartet und dann in die Premier League geht. Mal sehen, ob er das nächstes Jahr hinbekommt, aber Mainz ist 13. geworden, die haben ja den Klassenerhalt gegen Werder dann am vorletzten Spieltag auch zu Hause fix gemacht.
Ja.
Mit Achim Bayerlorzer als Trainer und mit Rufen Schröder als Sportdirektor. Für mich der ideale Nachfolger von Christian Heidel, der ja über Jahre da einen guten Job gemacht hat in Mainz, dann zu Schalke gegangen ist, hat weniger gut funktioniert, anderes Thema. Aber Rufen Schröder, den sie damals bei Bremen nicht so richtig haben wollten.
Macht da einen guten Job, klar.
Genau.
Also jetzt bin ich auch mal gespannt, was da jetzt dieses Transferfenster so passiert, aber im Normalfall glaube ich auch, dass sie es auch nächstes Jahr wieder packen werden, aber es wird irgendwie knapper. Also es war ja noch vor 4-5 Jahren, war ja Mainz auch so eine Mannschaft so im Mittelfeld sogar, ne? Da waren die ja wirklich im relativ guten, sicheren Mittelfeld, sag ich mal, angesiedelt. Mittlerweile
mit den Bruchweg-Boys, die da um Europa auch
gespielt haben. Holtby und Co.,
Schöle, Holtby, Soloy.
Genau. Und heute ist halt so ein bisschen so, es wird schon enger und angenommen, sie hätten diese Spieler gegen Werder verloren, klar, hätte Fahrradkette. Aber
ja, wäre Fahrradkette.
Wäre Fahrradkette, genau. Sorry,
ja.
Dann, wer weiß, was dann passiert. Dann hast du am letzten Spiel richtig Bammel, fährst nach Leverkusen. Werder spielt zu Hause gegen
Köln,
dieser Ablaschen. Und was die Fortuna macht, wusstest du da auch noch nicht damals. Und dann hast du halt nochmal eine andere Drucksituation. Ne? Aber sie haben es gewonnen und deswegen alles gut. Saison gut gelaufen, denke ich mal, werden sich nicht beschweren. 13. Platz ist völlig okay für Mainz und deswegen,
ja. Verdienter Klassenerhalt,
klar,
denke ich. Nächste Saison wird wieder spannend. Um das nochmal jetzt so hier, Mainz und Augsburg zum Beispiel würde ich ungefähr so auf ein Level packen. Die werden auch zu kämpfen haben wieder in der nächsten Saison. Oder eben auch nicht. Es gibt immer Ausreißer nach oben. Ne? Siehe Freiburg, da kommen wir dann auch mal in den nächsten Wochen dazu. Genau, aber ja, das ist ein spannender Club auch, sympathischer Verein, dem die Zuschauer weglaufen, weil sie einfach keinen schönen Fußball mehr gespielt haben.
Und weil es da halt auch in der Gegend, muss man auch mal sagen, jetzt nicht so die große Basis gibt. Ne? Also du hast in der Nähe Frankfurt, was, sag ich mal, ganz anders ist vom Fußball her, von der Fanbase.
Wiesbaden,
Janik. Wiesbaden natürlich, Wien hast du natürlich auch noch da. Ja, dann hast du sogar auch noch, gut, Lautern hat jetzt auch nicht mehr so die Fanbasis, aber die hast du auch noch so, nicht allzu weit weg. Und vielleicht sind sie deswegen auch einfach, ist vielleicht nicht optimal gelegen, so, ne, von den
Zuschauern. Aber es liegt dann auch schon daran, dass der Fußball, unter Klopp oder auch unter Tuchel gespielt wurde, schon einmal ein bisschen attraktiver ist als zuletzt. Aber vielleicht kriegen sie es wieder hin. Die haben richtig gute Spieler, die haben eine gute Jugend. So, da kann immer mal wieder.
Und wie du auch schon sagst, das war halt der Grund, warum das Stadion damals voller war, ne? Weil eben mit Tuchel, mit Klopp Leute da waren, die wirklich attraktiven Fußball spielen. Und wenn du da wieder attraktiven Fußball spielst irgendwann, natürlich kommen sie dann wieder. Aber in Zeiten, wo es halt nicht so läuft, wo du halt jedes Jahr 13., 14. wirst, ist es halt anders, ne? Was momentan auch die Dauerkarten gehen da seit Jahren, ich habe dir mal eine Präsentation auch angehört, von einer Abteilung irgendwie bei Mainz 05, der meint auch, also der Dauerkartenverkauf sinkt da Jahr für Jahr, die steuern da jetzt mit gewissen Maßnahmen dagegen, die sie da jetzt entworfen haben. Sehr interessant, diese Maßnahmen, aber ich bin mal gespannt, ob das funktioniert.
Was wollen die machen? Was?
Die haben da zum Beispiel so eine 10er-Karte oder 11er-Karte. Da hast du dann, du kriegst sozusagen eine Dauerkarte und zahlst aber nur für 11 Spiele. Also die ist sozusagen dann vergünstigt, weil du nur für 11 Spiele zahlst, kannst aber auch nur zu 11 Spielen gehen. Das heißt, 6-mal sozusagen wird dein Platz in den freien Verkauf gegeben. Du musst sozusagen vorher sagen, zu welchem Spiel du kommst. Aber das führt eben dazu, dass eben die Dauerkartenbesitzer, vielleicht wenn du dann gegen Augsburg mal nicht kannst als Dauerkartenbesitzer, dass die da Karte geht dann halt in den freien Verkauf rein. So, hat dann sozusagen, wenn du dann sagst, da komme ich nicht als Dauerkartenbesitzer, kann sie jemand anders kaufen. Ob es das macht, weiß man nicht, ne? Aber
aber sinnvoll.
Die Logik, also ist auf jeden Fall ein Versuch wert, denke ich mal. Ich finde das gut.
Ja. Aber nur so schaffen es eben Vereine wie Mainz und Augsburg auch in Zukunft irgendwie zumindest halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Eben durch kreative Ideen. Und das wird auch Arminia Bielefeld in der nächsten Saison brauchen, unter anderem. Das wird auch der VfB Stuttgart brauchen, so bei aller Liebe, aber der VfB Stuttgart wird nächstes Jahr, glaube ich, auch nicht durchmarschieren. Die Vereine müssen eben kreativ werden, um auch langfristig oder mittelfristig zumindest die Klasse halten zu können und ein gutes Fundament für die nächsten Jahre zu schaffen. Gut. Yes, da haben wir schon wieder
die ersten 6, knappe Dreiviertelstunde.
Ja, schon wieder. Genau, das waren die ersten 6 Vereine. Die nächsten Tage wird noch eine Folge kommen. Dann werden wir mal ab Platz 12 weitermachen.
Haben auch sehr interessante Teams dabei. Schalke, Union, Schalke, Hertha. 04.
Ja, herrlich. Freue ich mich richtig. Also falls ihr wieder Feedback habt, bitte, Yannick und ich stehen bereit. Yes. Genau. Nein, sehr schön. Danke, dass ihr bis hierher zugehört
habt. Danke euch. Wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt, die Dreiviertelstunde.
Ja, und haben wir nicht. Glaube einfach mal nicht. Optimistisch sein, haben wir nicht. Alles klar.
Selbstbewusstsein. Gut.
Cool.
Dann haut rein, ne?
Wir, macht's gut. Wir hören uns. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Peace.